Wir brauchen keine Angst vorm Sterben haben. Du bist von der ersten Sekunde an nicht allein.
Herzlich willkommen zu Hoffnungsmensch, dem Podcast mit Menschen, die mit dem Himmel im Herzen die Welt verändern. Heute bei mir zu Gast Mirjam Hentschel. Sie lag im Koma, war dann im Himmel, zumindest macht sie eine Nahtoderfahrung. Heute ist sie mit neuer Lunge zurück im Leben, das schon seit 10 Jahren, und das alles hat auch mit Ponys und Pferden zu tun. Eine kleine Geschichte mit großen Wundern. Mirjam, schön, dass du da bist.
Hallo Steffi.
Herzlich willkommen. Sag mal, wie bist du heute hergekommen? Mit dem Auto, mit dem Zug oder zu Pferd?
Mit dem Auto. Ganz einfach mit dem Auto. Ich komme aus einem kleinen Kurzurlaub, also gar nicht direkt von zu Hause.
Sonst wärst du mit Pferd gekommen?
Ja, natürlich, nicht, alles, alles, sonst nur zu Pferd.
Aber du sitzt schon einmal am Tag eigentlich schon auf dem Pferd oder hast mit Pferden
also
zu tun, ne?
Mein ganzer, ich sag mal von morgens 7:30 bis abends um 19 Uhr dreht sich alles um Menschen und Pferde bei mir.
Pferde gehören zu deinem Leben. So ist du es. Leitest mit deiner Schwester zusammen ein Fjordgestüt. Richtig ausgesprochen?
Ja, Fjordgestüt ist richtig ausgesprochen. Das Fjordgestüt Fjellhorn leitet mein Schwager Rüdiger mit seinem Sohn Robin und meine Schwester Angie, die ist verheiratet mit dem Rüdiger, und ich haben die Reitschule, die dort ansässig
ist. Also Familienbetrieb.
Reit- und Therapieschule. Genau.
Ja, Reit- Familie- und Therapieschule.
Therapiebetrieb oder Schule. Mhm. Genau.
Ja. Wie viele Pferde habt ihr?
Bei uns wohnen insgesamt etwas über 50 und davon sind ungefähr 23, 24 im Reitbetrieb.
Und wohnen heißt, die gehören zum Teil anderen Leuten,
ganz genau,
die aber bei euch die untergebracht sind,
so
im Stall und so. Okay, also mehr Pferde als Menschen, die zur Familie gehören sozusagen.
Ja, kann man so sagen, das stimmt.
So, man kann bei euch reiten lernen, das ist irgendwie verständlich, Reitschule, aber Therapieschule, was ist das?
Ja, also Therapiebetrieb ist an der Stelle. Also wir haben ein bisschen eine besondere Reitschule. Unser Reitunterricht findet komplett oder fast komplett im Gelände statt. Das heißt, auch mit unseren Anfängern gehen wir direkt in Wald und Feld. Das ist so ein bisschen besonders, weil man das sonst an der Longe in der Reithalle kennt. Wir haben auch eine wunderschöne Reithalle für schlechtes Wetter. Aber unsere Passion ist das Reiten im Gelände. Und Therapiebetrieb bedeutet, dass jeder, egal an welcher Stelle er gehandicapt ist, auf das Pferd kommen kann. Oder neben das Pferd. Es gibt auch besondere Beziehungen, besondere Arbeiten, wo man mit dem Pferd, aber auf seinen eigenen Füßen stehend arbeitet.
Okay, also man führt das Pferd.
Man führt das Pferd, man beobachtet das Pferd. Aber eben auch, und das ist meine Hauptpassion, ich bin Physiotherapeutin mit einer bestimmten Ausbildung. Bei mir kommen die Patienten auf das Pferd.
Okay.
Sollen immer irgendwelche körperlichen Handicaps unterstützen, bei der Regeneration helfen, solche Sachen.
Du bist Hippotherapeutin.
Genau. Also offiziell nennt man das Physiotherapie mit der Lizenz zur Hippotherapie.
Mit der Lizenz zur Hippotherapie.
Okay. Genau, so hört sich das offiziell an.
Und Zielgruppe sind also Menschen, die irgendein Handicap haben,
genau.
Reha-mäßig auch?
Auch Reha-mäßig,
sein, oder?
Genau, haben wir auch, genau.
Oder Menschen mit Behinderungen, Einschränkungen.
Genau, und da die ganze Bandbreite, von kleinen Kindern bis zu Erwachsenen, also im Prinzip die ganze Bandbreite. Es gibt einige Kontraindikationen, die wir nicht aufs Pferd setzen sollten, aber ansonsten, gerade im neurologischen Bereich, orthopädischen Bereich, ist da ganz viel möglich.
Was ist das Geheimnis? Wieso stärken Pferde Menschen?
Also einmal die Bewegung des Pferdes ist dem des Menschen sehr ähnlich. Versteht man gar nicht so auf Anhieb, weil das Pferd als Vierfüßler und wir vertikal stehend. Aber diese dreidimensionale Bewegung, die passt sehr gut zusammen. Und immer dann, ich sage jetzt mal, wenn es Gangprobleme gibt beim Menschen. Und
also so orthopädisch.
Orthopädisch
auch so
oder auch beim Schlaganfall. Ne? Also eine Halbseitenlähmung zum Beispiel habe ich auch ein bisschen ein anderes Gangbild, als wenn ich beide Beine gleichmäßig benutzen kann. Und wenn ich diese Beine, dieses Handicap ausschalte und habe das Pferd, was unter mir dieses richtige Gangbild, diesen richtigen Rhythmus zeigt, kann mein Körper, mein Nervensystem damit etwas anfangen.
Man wird so mit hineingenommen.
Genau, man wird mit hineingenommen, man bekommt diese Bewegung wieder angeleitet im Körper und natürlich auch dieses, jemand, der im Rollstuhl sitzt, ist endlich mal höher. Er muss nicht immer nur von innen unten hochgucken, sondern kann auch mal auf gleicher Ebene oder sogar von oben herunter gucken. Also diese psychische Komponente, die dieses Pferd während der Therapie mit einem macht, ist unglaublich.
Gibt es am Anfang nicht auch Ängste? Also natürlich. Jemand im Rollstuhl soll plötzlich auf dem Pferd sitzen. Also sag mal so, ich habe da auch Respekt davor. Ich glaube, ich bin zum letzten Mal auf dem Pferd gesetzt und das war beim Ponyreiten irgendwie bei irgendeinem Straßenfest oder so, als Kind oder so.
Ja, da gibt es viele. Viele, vor allem das größte Problem haben die meisten, wie komme ich da hoch? Ja, wie soll ich das machen, wenn ich nicht auf meinen Beinen stehen kann? Aber wir haben eine Rampe, da kann man auch mit Rollstuhl hochfahren und dann erklären wir, wie das geht. Und dann
ich würde auch fürchten, dass ich schnell wieder runterkomme irgendwie oder so, oder zu schnell.
Nein, die Pferde haben eine spezielle Ausbildung. Okay. Also da kann man nicht jedes Pferd für benutzen. Die müssen schon eine sehr große Ruhe, Gelassenheit und auch eine ganz große Menschenfreude mit sich bringen.
Inwiefern würde es mir gut tun, wenn ich zu dir käme, um aufs Pferd zu gehen?
Also die Menschen, denen es nicht gut tut, kann ich vielleicht an zwei Fingern abzählen und dann bleibt ein Finger übrig so ungefähr. Es ist einfach dieses Gefühl, dass ein so großes, kräftiges Tier sagt, ich trage dich gern. Finde ich toll, dass wir was zusammen machen. Das macht etwas mit einem. Und dann diese Bewegung, die einen mitnimmt, die einen fordert, gleichzeitig aber trägt, das ist eine Kombination. Ich weiß nichts Vergleichbares. Und ich mache das jetzt, ich habe angefangen zu reiten mit 8 Jahren und ich mache es, bin jetzt 53, mit großer Begeisterung jeden Tag wieder.
Gerade wie das bei dir begonnen hat, lass uns darauf mal zu sprechen kommen. Wie bist du aufs Pferd gekommen? Das hat ja auch mit einer Einschränkung zu tun, die dein Leben begleitet von Anfang an.
Ja. Eigentlich hatten meine Schwester Angie und ich für einen Hund gespart. Kann man vielleicht so sagen. Und dann sagte der Kinderarzt, weil ich damals als chronische Bronchitis wurde ich zuerst eingestuft, bis dann rauskam, dass ich eben diese Erberkrankung Mukoviszidose hatte, sagte der Kinderarzt, das Hopsen auf einem Pony wäre gut für die Lunge.
Also Mukoviszidose.
Mukoviszidose
ist eine erbliche Erkrankung, die mit der Lunge zu tun hat. Du hast Atemschwierigkeiten gehabt.
Genau, also immer wieder Husten. Ja, Erkältungen, Husten und da hat man gesagt, das arme Kind hat chronische Bronchitis und festgestellt wurde, dass meine jüngste Schwester geboren wurde. Damals war dieser Test dann Standard bei Säuglingen. Bei ihr ist es festgestellt worden und daraufhin sind wir dann auch untersucht worden.
So, und dann sagt der Arzt, ein Pony würde
das,
dir gut
tun. Genau, das Hopsen auf einem Pony wäre gut. Und meine Eltern, ja, frag mal ein 7- und ein 8-jähriges Mädchen, Mensch, was haltet ihr davon? Statt einem Hund vielleicht ein Pony. Natürlich haben wir gejubelt, wir nehmen auch ein Pony statt Hund.
Ja.
Ja, und so sind wir
zu unserem ersten Mädchen Pony würden sich das wünschen, dass der Arzt rennt.
Ja, ganz viele, genau. Ja,
aber kam nicht auf Rezept, das Pony wahrscheinlich.
Nein, genau. Meine Eltern sagten, wir haben eine Wiese vom Opa und wir können auch einen Stall bauen, das kriegen wir schon hin. Das sind die Vorteile, wenn man auf einem Dorf lebt. Und so kam das erste Pony ins Haus.
So, und die Idee war, dass du leichter abhusten kannst, dass durch die Bewegung dir das Atmen leichter fällt.
Genau. Dieses Abhusten, dieses viel an der Natur sein, dieses körperlich aktiv sein, das waren die Ideen des Kinderarztes.
Du hast eine wirklich atemberaubende Geschichte, buchstäblich. Darüber werden wir gleich noch reden, wie du die Grenzen dieser Welt auch erkundet hast, mit Pferd und auch ohne Pferd. Aber vorher machen wir eine kleine Entweder-Oder-Fragerunde. Dazu lade ich dich ein. Ich nenne dir zwei Alternativen und du entscheidest dich für eine von beiden.
Ja.
Oder legst eine dritte dazu. Die sind nicht immer so ganz tiefsinnig, aber sie sind auch nicht ganz unsinnig. So.
Okay,
erste Alternative, Stadt oder Land?
Land.
Ja, hast du gerade eben schon gesagt.
Keine Frage. Ja.
Allein oder gemeinsam?
Gemeinsam. Ich bin kein Mensch, der gut alleine oder nicht gerne allein ist.
Drinnen oder draußen?
Draußen.
Ja, muss ich eigentlich nicht fragen.
Ja, genau. Also es gibt Wettersituationen, wo ich denke, meine Schwester sagt das immer so schön, jetzt Bäckerei-Fachverkäuferin mit leckeren Düften und warm wäre auch schön.
Wäre auch nicht schlecht.
Aber grundsätzlich immer draußen.
Du gehst jeden Tag raus, bei jedem Wetter?
Bei jedem Wetter.
Immer aufs Pferd auch? Oder?
Ja, also schon. Es gibt Tage, da habe ich sehr viel therapeutisches Reiten, da laufe ich. Also da bin ich auch, es gibt auch einen Tag in der Woche, da sitze ich selbst fast nicht auf dem Pferd. Aber alle anderen Tage ja. Sonntags müsste ich nicht, aber das ist der Tag, wo mein Mann sagt, so und heute komme ich aufs Pferd. Und dann reite ich sonntags auch.
Daheim oder in der Fremde?
Daheim ist für mich ein sehr klarer Ort. Ich hätte niemals oder habe keine Ideen wegzuziehen, aber ich fahre sehr, sehr gerne in Urlaub.
Ist Heimat für dich eher mit einer Landschaft verbunden oder mit Menschen?
Mit Menschen. Ich brauche die Menschen, die engen Freunde, die Familie, aber eben auch die Bekannten, die ich seit vielen Jahren kenne, wo man sich zuwinkt, ein Hallo sagt und wie geht's. Also das, was über Jahrzehnte gewachsen ist. Jetzt keine engen Bekannten, keine engen Freunde, aber eben Bekannte.
Du hast 3 Schwestern, ne?
Ja.
So family-mäßig, genau. Und bist verheiratet.
Und bin verheiratet, genau.
Ja. Kirche oder Krankenhaus?
Kirche. Ja, Krankenhaus ist ein sehr, sehr rotes Tuch für mich.
Ja, aber du hast Erfahrung damit.
Ja.
Wunschlos oder glücklich?
Glücklich.
Wünsche gibt es immer noch, ne?
Wünsche gibt es immer noch, genau. Aber mein Grundtenor ist, glaube ich, sehr glücklich.
Ja. Wasser oder Luft?
Das ist auch sehr, sehr schwierig. Ich liebe das Wasser, aber Luft ist einfach ein so zentrales Thema in meinem Leben. Wenn ich mich hier entscheiden müsste, dann natürlich Luft.
Also beides brauchen wir zum Leben, ja. Aber Luft ist das Elementarste, genau, überhaupt.
Luft ist ganz ernst besetzt für mich und Wasser ist als Urlaub besetzt.
Ja, und mit Luft hat auch zu tun, letzte Alternative, husten oder hoffen?
Hoffen.
So, aber Husten gehört zu deinem Leben dazu, ja, wie die Hoffnung auch.
Ja.
Du bist lungenkrank, kann man, glaube ich, immer noch so sagen, wobei du jetzt eine neue Lunge hast, ja, seit 10 Jahren oder über 10 Jahren. Aber diese Lungenkrankheit, die hast du schon als Kind gehabt. Die Lunge, wir müssen uns das vorstellen, die ist immer wieder verklebt oder immer kleiner geworden. Ja.
Also eigentlich verklebt durch Erkältungen, die mir viel schlimmer zugesetzt haben als normalen Menschen. Dieser sehr zähe Bronchialschleim hat alles verklebt und diese immensen Entzündungen haben dann zu Narben geführt und damit die Beweglichkeit der Lunge stark eingeschränkt.
So, und das ist jetzt nicht nur so, dass du halt ein bisschen öfter Husten hattest als andere Kinder, sondern deine Kindheit und Jugendzeit war schon geprägt von dieser Krankheit. Wie hat das ausgesehen? Wie war das in der Schule und bei deinem ganz normalen Alltag?
Ja, also Husten gehörte für mich tatsächlich immer dazu. Ja, ich habe, glaube ich, jeden Tag gehustet, mal mehr, mal weniger. Geprägt. Ich würde nicht sagen, dass mein ganzer Alltag davon geprägt war. Ich bin groß geworden mit einer großen Freiheit, mich nicht immer meine Krankheit drehen zu müssen. Das war ziemlich gut. Aber natürlich immer wieder diese Entzündungen, die am Anfang mit leichten Medikamenten wieder in den Griff zu kriegen waren. Unser Urlaub war geprägt von der Krankheit. Wir sind immer an die Nordsee gefahren, mindestens 3 Wochen. Da haben meine Eltern lange für gespart und viel auf sich genommen, um das in dieser Großfamilie durchziehen zu können. Das war schon einfach wichtig. Und was es ein fester Tagesablauf war, war das sogenannte Abklopfen. Das haben meine Eltern jeden Morgen und jeden Abend gemacht. 20 Minuten mindestens.
20 Minuten?
20 Minuten mindestens.
Auf den Rücken klopfen?
Auf den Rücken. Es gab so 12 verschiedene Positionen und das musste man dann in 6 Tagen durchbekommen. Das war ein fester Bestandteil. Okay. Jeden Morgen, jeden Abend. Und da muss
trotz
man dann,
Pony.
Trotz Pony, genau. Das wurde auch sehr ernst genommen. Das ist ganz selten mal, dass es irgendwann mal ausfiel. Und das musste dann natürlich gut gemanagt werden, weil ein Kind und ein Teenie haben da nicht unbedingt Freude dran. Ja, da haben meine Eltern viel Einsatz gebracht.
Du hast gesagt, sagst trotzdem, war so eine gewisse Leichtigkeit da. Es hat sich nicht alles um diese Krankheit gedreht, sondern du hast dein Leben leben können und Freude gefunden. Ja. An Pferden, hast eine Physiotherapieausbildung gemacht.
Genau.
Hast geheiratet. So, und irgendwann, da warst du so Mitte 30, wurde das immer schlimmer. Lungenentzündungen. Und du bist ins Koma gefallen.
Genau.
Wie kam das dazu?
Ich hatte eine Entzündung wieder einmal, hatte etwas vorher den Arzt gewechselt und da wurde die Behandlung war nicht richtig abgestimmt auf das, was ich hatte. Und dann wurde das immer schlimmer, so dass es dann nachher notwendig war, ins Krankenhaus eingewiesen zu werden. Und dort hat man mir Sauerstoff verabreicht, damit ich eben eine bessere Sättigung hatte. Das hat mir auch total gut getan. Man hat nur leider nicht darauf geachtet, dass eben nicht nur Sauerstoff rein darf, sondern dass CO2 auch raus muss.
Das Ausatmen.
Das Ausatmen hat nicht funktioniert, weil eben alles zu eng, verkrampft, verklebt war. Dieses Ausatmen nicht mehr funktioniert. Und das hat, regelrecht zu einem Zusammenbruch, zu einer CO2-Vergiftung geführt. Und dann bin ich ins Koma gefallen. Ja.
Okay, und wie ging die Geschichte dann weiter?
Ich kann mich da gar nicht erinnern, weil ich war ja weg. Das muss so gewesen, also ich habe bekommen das ja dann nachher erzählt.
Du kamst auf eine Intensivstation?
Ich kam, genau. Meine Schwester, meine Mutter und meine Schwester Angie waren im Stall am Ausmisten und meine Mutter sagte, ich habe nichts von der Miri gehört, das ist irgendwie sehr komisch. Angie, ich habe ein komisches Gefühl, fahr runter. Und die Angie, meine, das ist die Zweite, ich bin die Älteste, hat mich dort in einem sehr desolaten Zustand vorgefunden.
Im Krankenhaus.
Und einer unserer Einsteller arbeitet damals dort auf der Intensivstation. Dann hat sie angerufen, weil sie nicht so richtig Hilfe bekommen hat auf Station. Und der hat dann dafür gesorgt, dass ich sofort in die Intensivstation gekommen bin. Genau, und da wurden dann sehr schnell meine Eltern, mein Mann gerufen, weil die Situation nicht gut aussah.
Das war ernst, das war ernst. Im Grunde, dass es um Leben, um Tod ging.
Genau.
Und deine Familienmitglieder, dein Mann und deine eben Geschwister und deine Eltern haben wahrgenommen, du liegst in einem Todeskampf.
Genau. Also die sagten, meine zwei jüngsten Schwestern durften nicht mitkommen. Die eine war zu der Zeit schwanger, die zweite am Stillen.
Okay, die durfte nicht
rein. Also durften gar nicht hineinkommen. Die Angie, meine Eltern und mein Mann Eckhardt, die waren vor Ort und die berichten, es wäre schrecklich gewesen, das anzusehen. Sehr viel, ja, Luft, Not wäre ein großes Thema, große Unruhe. Mhm. Ja, ein Kampf. Die sprechen wirklich von einem Kampf.
So, ja. Und du selber hast es aber ganz anders erlebt.
Ja, völlig anders.
Was hast du erlebt?
Ich habe das gar nicht erlebt. Also ich habe zu keinem Moment mich unwohl, schmerzhaft oder nach Atem ringend erlebt. Ich war, also das, was mein Körper durchkämpft hat, habe ich nicht wahrgenommen. Es war gar nicht da für mich. Ja, ich hatte das, was man wahrscheinlich mit Nahtoderfahrung bezeichnet. Ich war an einem Ort, der nur hell, nur schön. Ich kann das auch nur mit Liebe und Wärme erklären. Es war ein Ort, mein Mann sagte später mal, ich habe gefühlt, du willst da nie wieder weg.
Er hat deine Hand gehalten?
Er war mit am Bett, er wurde nachts geholt, weil die Ärzte sagten, jetzt müssen alle zum Abschied kommen. Genau. Und er sagte, du warst weg, du warst auf dem Weg, du wolltest das auch nicht mehr. Ich habe gemerkt, du gehst.
War das so? Wolltest du?
Ja. Ich wäre nicht mehr zurück? Ich wäre da geblieben. Ja, genau. Es war gar keine Frage für mich. Das war mein Ort. Das war mein Ort, da zu sein. Ich war ja auch nicht allein. Mich hatte jemanden bei mir und für mich als Christ würde ich zu 100% sagen, das war Gott.
Wer war bei dir?
Das war Gott, definitiv. Also ist keine Frage, das war Gott. Ich war völlig umgeben. Es gibt keine Worte, mit denen ich das so richtig beschreiben könnte. Aber wenn ich es beschreiben sollte, dann würde ich sagen, es war wie eine ganz helle Wolke, die aber nicht nur vor mir stand, sondern mich vollkommen umgeben hat.
Eine Wolke, die dich umgeben hat.
Ja, ich war in diesem Ganzen, ich war Teil dessen. Und trotzdem war das noch eine Stimme, die eben mit mir oder auch mit den Betenden gesprochen hat.
Hast du jemanden dann Gegenüber gesehen? Eine Person?
Eine Person. Eine Gestalt? Also ich würde es jetzt als Person bezeichnen, aber wie eine Wolke eben. Also ich könnte nicht sagen, blaue Augen, lange Haare, Bart oder so, das geht nicht. Aber es war für mich etwas Personifiziertes, das gesprochen hat. Ja.
Das auch gesprochen
hier,
hat. Hast du auch was gehört?
Ich habe auch etwas gehört. Es war gar nicht so an mich gerichtet, weil ich war ja da. Für mich war das alles in Ordnung. Diese Stimme hat mit den Betenden gesprochen. Ich habe ganz, ganz viele Stimmen gehört. Es war so ein bisschen für mich, ich habe das als Bild versucht mal zu erklären, wie ein sehr, sehr großes Scheunentor, an das viele Menschen klopfen tatsächlich. Und ich habe unterschiedlichste Stimmen gehört. Eine Stimme, die konnte ich ganz klar herauserkennen, das war die von meiner Schwester Angie, die gesagt hat, uns ist klar, dass du sie früher nimmst, aber nicht so. Nimm sie uns so nicht weg. Und dann war eben diese Stimme, die ich als Gott identifiziert habe, die sagte, ihr könnt sie wieder haben, aber dann müsst ihr sie nehmen, wie sie kommt. Ja. Also diesen Dialog,
als
dieses
Antwort,
Gespräch.
Also du hörst verschiedene Stimmen, im Stimmengewirr.
Genau,
und dir ist klar oder du deutest es so oder hast es so gehört, das sind Gebete von Menschen. Mhm. Und du hast die Stimme deiner Schwester erkannt.
Die habe ich erkannt, genau.
Mit Dialekt und mit Stimmfarbe.
Ja, das war die Angie.
Das war die Angie?
Ja, das war die Angie. können.
Und Gott hat geantwortet?
Ja. Und ich war nicht beteiligt an diesem Gespräch. Es war einfach ein Gespräch zwischen den Betenden und Gott. Für mich war das, ich war regelrecht eine Außenstehende, die das mit angehört hat, die zufrieden war. Also ich war glücklich an diesem Ort, an dieser Stelle.
Und wie klingt die Stimme Gottes?
Wie klingt die Stimme Gottes? Völlig klar, ganz klar, dass was er sagt, das ist so. So würde ich das beschreiben. Es ist keine Frage an dieser Stelle.
Ist es eine Männerstimme, eine Frauenstimme?
Ich glaube eher als Männerstimme. Da habe ich mir noch nie Gedanken drüber gemacht. Es war einfach eine Stimme, die etwas zu sagen hat.
Aha.
Ja. Ich glaube, ich würde es eher als Männerstimme sagen, aber ob ich das zu 100% so unterschreiben würde.
Ja. Wir haben eher männliche Gottesbilder.
Das vielleicht hängt natürlich das, prägt auch die das Idee. Ja.
Aber es ist
wie gesagt,
ja,
da habe ich mir noch niemals Gedanken drüber gemacht.
Ich frage ja nur.
So, ja, das ist interessant. Diese Frage ist hochinteressant für mich. Aber es, ja, also das, was ich mit dieser Stimme verbinden würde, war diese Klarheit, diese ja fast schon Mächtigkeit.
Also Stimmen können ja ganz unterschiedlich sein. Stimmen können vertrauensvoll sein, können eine Wärme haben.
Ja.
Sie können auch hart klingen, auch unangenehm. Es gibt Stimmen, die, da willst du nicht unbedingt zuhören.
Ja. Nein, eine Stimme, die ganz große Sicherheit verspricht. Eine Stimme, wo du weißt, wenn die das sagt, dann ist das so.
Okay, die Stimme hat also mit denen gesprochen, die gebetet haben, nicht zu dir.
Nicht zu mir. Wobei mein Mann, das ist auch so eine spannende Geschichte, mein Mann sagt, als ich dann wieder wach geworden bin, ich wäre wach geworden und hätte gesagt, und Gott hat uns versprochen, wir dürfen die Silberhochzeit feiern. Kann ich mich nicht mehr daran erinnern, weder dass ich das zu meinem Mann gesagt habe, noch dass Gott mir das versprochen hat. Aber er sagt immer, daran habe ich mich die ganzen Jahre festgehalten. Gott hat uns das versprochen. Aber da kann ich mich leider nicht mehr daran erinnern. Für mich war dieser Satz, ihr könnt sie wieder haben, aber dann müsst ihr sie nehmen, wie sie kommt. Das ist mir im Gedächtnis
geblieben.
Das ist
ja auch ein krasser Satz. Also das bedeutet ja, okay, wie so ein Deal, so ein Handel, da beten welche. Ja. Du willst eigentlich bleiben, du bist dort.
Dein Mann
hält deine Hand und spürt das währenddessen. Und dann gibt es so ein Deal, und Gott sagt, okay, können Sie wiederhaben, aber ihr wisst schon, oder ihr wisst noch nicht, was das heißt, nämlich du wirst kranker sein als davor. So war das dann ja auch.
So war das auch, genau.
Aber du sagst, und daran kannst du dich nicht mehr erinnern, quasi so als Gottesbotschaft, Silberhochzeit werden wir feiern. Das war 10 Jahre vorher oder so. Oder wie viel vorher?
Ja, wann haben wir denn geheiratet? Jetzt habe ich gesagt, nichts Falsches. Wir haben geheiratet 92. Eckhard, stimmt das?
Ja, irgendwie so. Also, es heißt,
nein, 96 haben wir geheiratet. Genau.
Also,
ja, genau. Oh, wir haben 30-Jähriges. In 2 Jahren. Oh, gut.
Also das war auf jeden Fall deutlich vorher.
Ja, war deutlich vorher. Ja, war noch eine lange Zeit bis dahin.
Und damit war eine Hoffnungsbotschaft verbunden?
Ja.
Okay, an all das, was du jetzt erzählst, hast du dich danach erinnert? Hast du dich gleich danach erinnert?
Das ist fester Bestandteil geblieben. Ja, das ist wie ins Herz graviert. Ich habe, glaube ich, meinem Mann als Ersten davon erzählt, dass ich es gesagt habe, als Erstes, nicht als Ersten. Das ist wie eine goldene Kugel, die ich in mir trage. Ein ganz, das ist wie mein eigenes Pfingstfest. Ich habe etwas, ob das ein Anteil Heiliger Geist ist oder was auch immer, aber ich habe
dieses goldene. Pfingsten ist ja das Fest des Heiligen Geistes, und du hast dein eigenes.
Ich habe das, Das ist wie war diese goldene Kugel, die immer da ist.
War das gleich danach oder kurz danach, dass du, wisst ihr, was ich erlebt habe? Wahnsinn.
Ja.
War es schon so?
Das, ja, war sofort.
Noch im Krankenhaus,
auf Intensivstation. Ja, genau. Ich konnte gleich erzählen davon, die Ärzte und Schwestern sagten auch, es würde eine Freude aus mir herausstrahlen, das wäre ungewöhnlich. Und es war auch, als ich dann wieder zurückkam, ging es rasend schnell. Rasend schnell. Ich habe wenige Stunden danach nach einem Erdbeermarmeladenbrot gefragt.
Erdbeermarmelade, okay. Ja, das habe ich als Kind immer gegessen, zum Frühstück und so. Da kommt bei mir auch was zum Klingen. Die Ärzte, die Schwestern oder das Krankenhauspersonal, die haben nicht gesagt, Ja, kennen wir, wenn die Leute so zurückkommen, geht vielen so. War schon was Besonderes für die auch?
War schon besonders, ja. Zumindest haben diejenigen mir das so zurückgespiegelt.
Wie hat deine Family darauf reagiert?
Zuerst sehr fertig durch die ganze Situation, aber als ich dann erzählt habe, und ich glaube auch dieses Glück zu sehen, zu fühlen und mich so präsent wieder zu erleben, hat mit uns allen schon auch etwas gemacht. Einmal sehr eng zusammengeschweißt, noch enger, als wir ohnehin schon sind. Und was wir, glaube ich, alle seitdem als Wissen haben, wir brauchen keine Angst vorm Sterben haben. Du bist von der ersten Sekunde an, egal wie das für die Menschen wirkt, die um dein Bett herumstehen oder wo auch immer, du bist von der ersten Sekunde an nicht allein.
Das ist ja eine ganz wertvolle Erfahrung. Ja. Also das heißt, das ist was dein Denken verändert hat oder deinen Glauben auch prägt.
Genau.
Jetzt bist du ja schon vorher eine Frau gewesen, die auch geglaubt hat oder bist mit Glaube irgendwie aufgewachsen. Kirche hat zu deinem Leben schon dazugehört. Hast du vorher auch gesagt, Kirche schon eher als Krankenhaus und so. Ja, kann man jetzt schwer sagen, du hast es so erlebt. Aber meinst du, du hättest das auch so erlebt, wenn du mit Glauben gar nichts zu tun gehabt hättest?
Ich glaube ja, dass man das genauso erlebt hätte. Mir fiel es nur dann leicht, oder das kam aus dem Glauben heraus, dass ich sage, das war Gott, den ich da gesehen habe. Ich weiß nicht, wie jemand, der nicht glaubt oder auch mit dem christlichen Jargon nicht so vertraut ist, wie er diese Situation benannt hätte. Aber dass es jeder so erlebt, das glaube ich schon.
Das ist eine sehr mutmachende Botschaft. Ja. So,
das ist der größte Mutmacher überhaupt, weil wir zum Ende des Lebens müssen wir nur alle kommen.
Egal auf welche Wege,
wir kommen alle an diesen Punkt. Ja. Und zu wissen, was mich auch sehr getröstet hat, zu hören, wie schrecklich das ausgesehen hat für die Außenstehenden, aber ich davon nichts gefühlt habe. Also zu wissen, egal wie sehr mein Körper gekämpft hat, dass ich keine Atemnot hatte, keine Schmerzen, sondern ich war voller Liebe und ich war willkommen. Und das habe ich auch so gefühlt und nichts anderes. Das ist ein Erlebnis, das ist unvergleichbar. Da gibt es nichts anderes.
Jetzt wird darüber ja auch geforscht und es gibt verschiedene Hypothesen und man ist sich so in der Wissenschaft, wenn ich das recht sehe, nicht so richtig einig, wie das einzuordnen ist. Manche sagen, das hat was mit dem Gehirn zu tun, es ist Psychologie. Wie bewertest du das?
Im Prinzip ist mir das völlig egal. Dass ich jetzt mal so sagen darf, es ist ja das, was ich erlebt habe.
Für dich ist
und
es
das,
einfach
was
wirklich.
Für mich ist das wirklich, genau. Egal wie jemand das bewertet, was die Wissenschaft daraus macht, ich habe das an dieser Stelle so erlebt, dürfte wieder zurückkommen, aber ich habe das Wissen, wenn der Moment kommt, an dem ich gehen werde, werde ich das wieder haben dürfen. Bin ich fest von überzeugt. Das ist die Wirklichkeit gewesen und wird sie auch wieder sein.
Erstmal ging dein Weg aber in dieser Welt weiter. Irgendwann dann ist eine Transplantation angestanden. Das heißt, die Lunge, du hast eine neue Lunge von jemand anderem. Der Weg dorthin, also das Leben da war nach dem Krankenhaus oder nach dieser Erfahrung wirklich beschwerlicher. Ihr müsst sie nehmen, wie sie ist.
Genau, ich habe ab diesem Moment ein Sauerstoffgerät gehabt. Und damit war ich zuerst auch relativ glücklich, weil ich habe viel besser Luft bekommen und gehabt.
Hattest du immer bei dir?
Die hatte ich immer bei mir, genau. Die Sauerstoffmaschine war dann, ich konnte die am Anfang stundenweise auch mal ausziehen, aber diese Maschine war immer dabei.
Hast du so als kleinen Rucksack oder als Tasche umhängen?
Genau, wie eine Tragetasche, Rucksack, alles, was man da so mal auf dem Pferd, überall.
Okay.
Genau, ja.
Und dann wurde das immer schwieriger?
Genau, dann nahmen dann doch die Infektionen wieder zu. Bis zu einem Punkt, wo man schon durch verschiedene Kombinationen an Antibiotika intravenös brauchte. Und das hat sich sehr zugespitzt. Ich hatte immer häufiger diese Infektionen. Merkte auch, dass die Leistung deutlich abnahm. Aber das ist ja so ein bisschen auch verrückt. Man ist in dieser Situation und es wird immer ein bisschen weniger, aber weil das schleichend geht, wird einem das nicht so ganz klar. Ich dachte, jeder hat Probleme, die Treppe hochzusteigen. Dass ich bei der zweiten Stufe schon auf Sauerstoff 4 Liter Zufuhr schalten musste, dachte ich, na, das brauchen die anderen nicht. Aber eine Treppe hochzugehen, bringt jeden außer Atem. Mhm. Ja.
Das hat sich dann schon es wurde immer schlimmer, das Treppensteigen.
Strümpfe anziehen,
alles. Sich zu bücken.
Ja, jeder Weg, jeder Schritt wurde überlegt, ob ich den machen muss oder nicht.
So, aber jetzt Transplantation ist ja sowas, das ist ja nicht so ein Schritt, den man mal eben so easy geht, sondern das ist ja schon eine Herausforderung. Wie ging der Weg bei dir, diese Entscheidung zu treffen?
Ich habe das völlig abgelehnt. Also ich hatte 15 Jahre vor meiner Transplantation, sagte ein Arzt, ihre Lungenwerte sind so schlecht, da müssen wir jetzt drüber nachdenken. Mhm. Und meine Passion, mein Weg war zu sagen, nein, Gott hat mir diese Lunge gegeben.
Mit der lebe ich und mit der sterbe ich.
Das ist dann mein Weg, den ich gehen soll. Also diese Endlichkeit war schon, seit ich Kind war, ein Teil meines Lebens. Damit,
Verkürzte Lebenserwartung war immer bewusst.
Und wenn man so um den Atem ringt, ist es auch einfach schwer zu leben. Ja, das war schon so. Und ich habe das kategorisch abgelehnt. Also das war ein völliges Tabuthema in der Familie. Durfte mich auch niemand ansprechen, auch die Ärzte nicht. Das war für mich abgehakt. Ja, und dann passierten 2012, 2013 viele Dinge auf einmal in sehr kurzem Zeitraum. Eine Ärztin, die ich hatte, wollte weggehen und sagte, ich habe mir als große Aufgabe gestellt, sie zur Lungentransplantation zu begleiten, weil sie für ideale Fall sind. Bei ihnen ist nur die Lunge betroffen, alles andere ist fit. Sie haben einen guten Familienverbund, der sie trägt. Mhm. Meine Schwester
Nadine. Du bist in der frischen Luft und
ist alles eigentlich passend. Meine Schwester Nadine, die ist dann, wenn Medikamente in der Forschung an dem Punkt sind, wo sie einen Menschen ausprobiert, hört sich immer so ein bisschen dramatisch an, die kam plötzlich in eine Studie für Medikamente nach Lungentransplantation. Meine Eltern haben im Urlaub jemanden kennengelernt, der eine Lungentransplantation hatte.
Okay, hat sich so gehäuft.
Also es hat sich gehäuft. Es war unfassbar dicht plötzlich, quasi jeder Schritt hatte irgendetwas mit Transplantation zu tun. Mein Mann sagte, du musst dich jetzt mal ein bisschen damit beschäftigen, das ist kein Zaunfall mehr, sondern ein ganzer Lattenzaun, den Gott dir hier winkend vorhält. Und ausschlaggebend war eigentlich ein Bericht in einer Zeitschrift, ich weiß nicht mehr, es war eine christliche Zeitschrift, ich weiß aber nicht mehr welche. Da haben Eltern darüber berichtet, welcher Trost das für sie gewesen ist, dass ihre Tochter, die sehr früh verstorben war, Menschen zum weiteren Leben verhelfen konnte durch die Organspende. Und das war der erste Moment, wo ich von einem anderen Blickwinkel darauf gucken konnte. Mhm. Vorher war mein Blickwinkel, warum soll für mich jemand sterben? Mhm. Dann muss der andere sterben. Das geht nicht anders. Wie jetzt bei Nieren, wo man vielleicht eine nehmen kann und der Mensch lebt weiter. Aber das funktioniert an der Stelle nicht.
Jetzt mal zu hören von Eltern, die ihr Kind, das Kind, das gestorben ist.
Ja, was gestorben ist. Und die diese Größe haben zu sagen, das ist der Trost für uns.
Das kann auch helfen.
Das hat mein Denken in völlig neue Bahnen gebracht.
Und dann bist du geswitcht?
Dann habe ich gesagt, ich informiere mich mal. Und die Ärzte haben das sofort angesagt, da muss man einen ewig langen Prozess durchlaufen. Alle Untersuchungen, von Kopf bis Fuß wird alles durchgecheckt, ob man überhaupt auf diese Liste kommen darf. Das wurde sofort angeleiert, es passte alles. Und ich habe immer noch gesagt, ich bin aber auf so einem Pausenmodus, bitte, ich habe noch nicht Ja gesagt. Und die Ärzte haben meinem Mann schon sehr deutlich zu verstehen gegeben, dass wir keine Zeit mehr zu warten hätten, dass hoffentlich noch alles früh genug überhaupt kommt. Und so
sterben ja auch viele ohne, dass sie ein Organ bekommen.
Natürlich, ja.
Und dann kam irgendwann der Anruf?
Also
das geht ja dann schnell, wenn es soweit ist, ne?
Also ich wurde dann, nachdem ich auf dieser Liste war, wurde gesagt, ab jetzt müssen Sie einen Koffer gepackt haben, wir müssen Sie jederzeit erreichen können.
Okay.
Wir wissen nicht, wann es ist.
Weil wenn die Lunge da ist, dann kann man nicht noch eine Woche warten.
Nein, dann geht es direkt los.
Genau.
Ja. Und ich hatte schon einen Anruf, das war irgendwie um Weihnachten herum, nur kurz einen Anruf, haben Sie eine Infusion hängen? Ich sage, ja, morgen weg. Ah, okay, gut, dann kommt sie nicht in Frage und aufgelegt. Und das hat mich völlig aus der Bahn geworfen. Mhm. Diese sagt, ja, mir geht es im Moment gerade wieder so gut. Und dann sagt mein Mann, du hast so lange gewartet, das war dann ein Jahr später oder ähnlich. Sag ich, jetzt, du hast immer davon gesprochen, du hast die Hoffnung, wenn Gott will, dass es wird, wird es. Und wenn nicht, dann gehst du auch. Jetzt bleib mal ruhig an dieser Stelle. Wer weiß, was das für ein Anruf war und warum es nicht gepasst hat. Aber es war nicht dein Moment.
Also es ging nicht, weil du an der Infusion warst gerade.
So wurde mir das rübergespiegelt. Okay. Ich hatte am nächsten Tag einen Termin bei diesem Arzt auch. Und er sagte, ja, er hätte in dem Moment auf seinem Computer gesehen, das würde gar nicht passen. Die Lunge war zu groß, falsche Blutgruppe, keine Ahnung. Okay. Und dann die Infusion dann noch dabei. Aber er sagt, es hätte eh nicht gepasst. Von daher war das dann gestorben an der Stelle, diese Geschichte für mich. Und ja, interessanterweise, nachdem die Infusion dann gezogen war, es war dann, wir sind ins Jahr 2014 reingekommen, ging es plötzlich gut. Ich sagte, ich glaube, ich lasse mich wieder runterschreiben von der Liste. Ich lasse mich streichen. Dann sagt man, ich glaube, dir geht es zu gut. Das ist, geht dir im Moment gut. Ja. Du hast keine Infusion laufen. Das ist das, was du unter gut verstehst. Ja, und dann kam der Anruf im Februar.
Genau. 2014. Und dann kam es zur Transplantation.
Ja. Und dieser Anruf an sich war auch ist ein sehr emotionaler Moment gewesen. Sehr verbunden mit meinem Patenkind Niklas, der auch draußen gerade sitzt. Ich habe mittags, weil ich ganz schlecht allein sein konnte, immer unterschiedlich bei der Familie zu Mittag gegessen. Und an diesem Tag bei meiner Schwester, die Mutter von Niklas. Und die sagte, ich bringe jetzt die Helen in den Kindergarten nach Mittagessen, Schuli-Treff, und bin aber gleich wieder da. Ihr könnt ja schon mal mit den Hausaufgaben beginnen. Und sie kam aus dem Haus, dann kam der Anruf von meinem Arzt aus Gießen. Der sagte, Frau Henschel, es sieht alles so aus, als würden wir uns heute noch sehen. Mhm. Bleiben Sie in der Nähe des Apparats, oder ich hatte ja das Handy, seien Sie erreichbar für uns. Wir checken noch ein bisschen was ab, aber ich melde mich. Und dann kam mein damals 6-jähriger Neffe und sagte, Mimam, sagte er immer zu mir, ich würde gerne einmal Carrera-Bahn mit dir spielen. Und die Carrera-Bahn war aber mehrere Stockwerke weiter oben, oder 2 Stockwerke weiter oben. Ich war dort noch nicht gewesen, weil ich das nicht geschafft habe.
Und dann dachte ich, bist du dann nochmal hoch?
Vielleicht ist das meine letzte Chance, mit ihm nochmal Carrera-Bahn zu spielen. Wer weiß, wie dieser Tag ausgeht. Ja. Und dann haben wir uns gemeinsam die Treppe hochgeschleppt und dann habe ich dort bin hochgekommen, habe es geschafft und dann haben wir Carrera-Bahn gespielt. Und dann hörte ich meine Schwester mit dem Auto vorfahren, dann ging das Telefon und die sagten, ja, das sieht sehr gut aus. Wir melden uns in einer Stunde nochmal und sagen Ihnen, wann Sie kommen sollen. Und ja, dann bin ich nach unten wieder gegangen und habe meiner Schwester gesagt, ich hatte diesen Anruf, ich muss jetzt erstmal meinen Mann informieren. Genau.
Okay. Ein sehr spannender. Und dann ging es von der Carrera-Bahn ins Krankenhaus und du hast eine neue Lunge bekommen.
So ist es, genau.
Und seither geht es dir richtig gut, ne?
Aber richtig gut.
Du siehst aus wie das blühende Leben.
So fühle ich mich auch. Genau so fühle ich mich
auch. Und seit über 10 Jahren.
Seit über 10 Jahren, ja.
Das ist eine großartige Geschichte. Ja. Mirjam, wir haben hier in diesem Podcast ein Glas stehen. Es gibt eine Rubrik, die heißt Hoffnungslose. Mhm. Ich bitte dich, dieses Glas mal herzuziehen. Da sind lauter bunte Lose drin. Hoffnungslose. Zieh mal eines raus. Schnür das irgendwie auf. Und dann gibt es da ein Zitat drauf. Ich weiß nicht, was draufsteht. Hat irgendwas mit Hoffnung zu tun. Lies es vor und kommentiere es irgendwie. Was steht da?
Sei nur stille zu Gott, meine Seele, denn er ist meine Hoffnung.
Das ist ein Bibelvers.
Das ist ein Bibelvers, genau. Also Stille ist nichts, was besonders gut zu mir passt.
Du redest gerne.
Ich rede gerne. Ich sprudel sehr häufig über mit meinen Worten. Aber was mir an diesem Vers sehr gut gefällt, meine Seele kann ruhig sein. Und das ist sie. Also so wild und aktiv und fröhlich mein Äußeres ist, genauso ruhig und ja gesättet fühlt sich meine Seele an.
Und das ist durch deine Erfahrung ja nochmal bestätigt worden, durch diese Himmelserfahrung.
Ich glaube, dadurch ist es geworden überhaupt.
Ah ja, okay.
Ja.
Was ich ja immer noch irre finde, wenn wir jetzt davon Stimmen haben und von Stille sein, dass du so erzählst, die Stimmen klingen auch im Himmel, die Gebetsstimmen. Da ist im Himmel ein ziemliches Stimmengewirr. Das muss ich noch ein bisschen nachklingen lassen, diese Vorstellung. Ja. Das ist ja, das ist schon erstaunlich. Jedenfalls bist du ein Mensch, der ganz viel Hoffnung ausstrahlt, weil du, das ist im Grunde ein Lebensmotto.
Also zu dem Beten möchte ich ganz gerne noch was sagen. Das ist sicherlich auch etwas, was ich ganz stark mitgenommen habe aus dieser Zeit, was Beten bewirkt, wie wichtig das Beten füreinander ist. Natürlich bin ich damit aufgewachsen, dass Beten dazugehört. Wir beten auch beim Essen überhaupt nicht, nur beim Mittagessen. Das gehört dazu. Beten war immer etwas, was wichtig war. Aber dass es so viel bewirkt, das ist mir erst dadurch wirklich klar geworden, dass die Gebete, und das ist dieses Stimmengewirr, ist schon verrückt, wenn man sich das vorstellt, wie viele Menschen in jeder Sekunde wahrscheinlich beten.
An dieses Scheunentor
klopfen. Und trotzdem kommt es an. Und es wird ernst genommen und es gibt kein, so wie Gott reagiert hat, kein festes Schema. Und es ist schön, dass alle beten. Nein, es gibt Antworten darauf. Das ist etwas, was ich aus dieser Zeit, aus diesem Erlebnis ganz stark mitnehme.
Herr Hermes, eine Frage will ich dir noch stellen. Ein Thema, das irgendwie dazugehört, gerade für Menschen, die beten und die es mit dem Glauben und auch mit dem Leben ernst nehmen, also die verantwortlich leben wollen. Mhm. Stichwort Organspende. Mhm. Das wird viel diskutiert, auch unter Christinnen und Christen wird das diskutiert, in der Gesellschaft, in der Politik. Du lebst durch eine Organspende. Es ist aber so ein bisschen umstritten, wie soll man damit umgehen? Das hat mit Hirntod zu tun und auch mit Ängsten zu tun. Was sagst du dazu, zu dieser Debatte?
Ich kann das gut verstehen, dass Menschen Ängste haben und auch Vorbehalte. Ich kann das auch nicht entkräften. Das steht mir auch nicht zu, da Menschen überreden zu wollen. Aber ich bin unglaublich dankbar, natürlich, für die Menschen, die sich für diesen Weg entscheiden. Ich würde lange nicht mehr leben. Das würde ich ganz klar so formulieren können. Und diese Möglichkeit, die mir gegeben ist durch die Lunge, durch das Weiterleben, hoffentlich für alle um mich herum ein Segen. Ja, also ich freue mich über jeden, der diesen Weg geht.
Hast du einen Organspendeausweis?
Ich habe auch selbst auch einen Organspendeausweis.
Und machst Mut dazu, dass man das auch hat?
Genau, ich mache Mut dazu. Vor allem in Deutschland, das Prozedere, was ich dort erlebt habe, würde ich sagen, ist nicht machbar, dass man damit irgendwelchen Schindluder treibt.
Also dass man Angst haben müsste, ich werde nicht versorgt, weil irgendjemand...
Also das sind so viele Stellen involviert, so viele verschiedene Stellen auch, dass ich das als ein ganz seriöses Verfahren benennen möchte.
Wird da diskutiert, ob man so eine Widerspruchsregelung macht, also dass jeder Mensch sich entscheiden muss und dass man Nein sagen muss, wenn man es nicht will. Wäre eigentlich sinnvoll von daher gesehen. Ne? Jeder muss entscheiden können, jeder, das ist klar.
Genau, ja. Also ich würde das, wenn ich mich selbst anschaue, so machen. Ich bin auch an vielen Dingen so, ich denke, oh ja, das wäre toll, wenn man das mal macht und vergesse dann aber Dinge zu machen. Also ich glaube, das ist auch ganz typisch menschlich, dass man hinter einer Sache steht, aber vergisst den Moment, das wollte ich und jetzt mache ich es auch. Und ich kann mir vorstellen, dass es ganz vielen Menschen so geht, dass die denken, jawohl, ich unterstütze das und ich möchte das, aber dann vergisst man das und hat man keinen Ausweis zur Hand oder weiß nicht, wo man den herbekommen soll. Dann hat man auch nicht in der Tasche oder es ist auch kein Thema. Wer redet schon gerne über den Tod und was dann passieren kann? Dann wissen die Angehörigen nicht so richtig,
wie. Man umgeht das gerne, dieses Thema.
Deswegen fände ich, wenn man diese Regelung treffen würde, tatsächlich besser, weil dann müsste man sich damit auseinandersetzen.
Man muss sich dazu verhalten.
Ja, man muss sich dazu verhalten. Ja. Genau.
Ja, danke. Das ist ein Statement. Mirjam, ich habe dir noch 3 Satzanfänge zum Schluss unseres Gesprächs und bitte dich, diese Sätze zu vollenden. Wir Menschen können von Pferden lernen,
sozial miteinander umzugehen.
Wenn ich der Spenderin meiner Lunge begegnen könnte, würde ich ihr sagen.
Danke. Das haben wir noch gar nicht erwähnt, darf ich das kurz sagen? Ich hatte die Möglichkeit, einen Brief zu schreiben. Damals ging das noch, dass ich geschrieben habe und es wurde über eine Vermittlungsagentur, wurde erst zensiert, dass nichts Persönliches drinsteht, direkt an die Familie weitergeleitet. Mir wurde aber gleich gesagt, Antworten gibt es sehr selten. Aber ich bin eine derjenigen, die eine Antwort schreiben bekommen haben.
Von den Eltern?
Also das weiß ich nicht von wem. Ich würde anhand der Ausdrucksweise sagen, Es hat ein älterer Mensch formuliert und von der Schrift her ein junges Kind geschrieben. Vielleicht war es die Mutter, die gestorben ist, von einem Kind, das geschrieben hat und ein Elternteil. Und das war ein so bewegender, schöner Brief. Voller Dankbarkeit, dass ich dieses Geschenk angenommen habe und auch als Geschenk sehe. Deswegen einfach nur Danke.
Wow, ja. Letzter Satz. Das Schönste am Sterben ist?
Zu wissen, wo man hinkommt.
Miriam, danke, dass du hier bist und dass du deine Geschichte geteilt hast. Es ist eine Hoffnungsgeschichte. Ich wünsche dir von Herzen alles, alles Gute, viele gesegnete Jahre und Gottes Segen in allem. Viel Spaß mit den Pferden.
Vielen Dank.
Und Gottes Segen und alles Gute, das wünsche ich euch auch von Herzen. Immer ein Stück Himmel im Herzen. Und dann viel Freude beim Weltverändern.